Songpoeten, der Podcast.
Herzlich willkommen zu den Songpoeten. Heute eine neue Folge und ich freue mich ganz besonders, denn wir sind heute zu Gast bei Zweiraumwohnungen in einem Zweiraumbüro oder so.
Ja, hallo.
Vielen Dank. Heißt Out of Office, heißt es hier.
Das Büro. Office heißt Out of Office.
Ja.
Okay, alles klar, sehr gut. So, also schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, euch mit uns zu treffen. Und ich erzähle einfach erstmal ein bisschen über euch. Zweiraumwohnungen, das sind zwei absolute Vollblutmusiker, die auch wirklich schon Musik irgendwie ohne Ende gemacht und gelebt haben, bevor sie zusammengefunden haben. Können nicht anders, als von und für die Musik zu leben und gründen ohne Ende Bands und Projekte, erfinden Pop mit allem, was sie machen, irgendwie neu. Und schreiben Songs, die man nie vergisst, produzieren Ohrwürmer oder remixen das Beste aus fremdem Material. Und dann lernen die beiden sich plötzlich kennen und lieben. Und das klingt jetzt bis jetzt so ein bisschen so, als wenn das die Geschichte von Wham rückwärts wäre. Aber dann ging es bei Zweiraumwohnungen erst richtig los. Sie beginnen zusammen zu arbeiten, zu produzieren und merken, wie gut das funktioniert. Und spätestens als sie für eine Zigarettenmarke einen Song machen, brauchen sie nicht nur einen Bandnamen, sondern auch eine Plattenfirma, die sie versteht. Und deswegen gründen sie prompt ihre eigene. Viele Konzerte, Touren, Remixe, Alben später steht auf einmal ihr 8. Studioalbum vor der Tür. Und das ist höchste Zeit, über damals und heute zu reden. Und deswegen tun wir das jetzt zusammen mit Zweiraumwohnung. Das war ein sehr schneller Abriss jetzt
einmal.
Eurer Karriere.
Ja, ich bin begeistert. Ich möchte diese Band kennenlernen.
Ja. Okay, das war's auch. Macht's gut, ne? Ciao. Tommy, kommen wir erstmal zu dir. Du bist in West-Berlin geboren und dann aber in München aufgewachsen. Da sagen die meisten Leute ja erstmal Höchststrafe.
Ja, sozusagen von Berlin-Wilmersdorf nach München-Giesing.
Ah, ja. Das ist wiederum relativ ähnlich.
Ich glaube ja, also ich meine, ich muss sagen, ich war so jung, dass ich nicht so einen richtigen Kulturschock bekommen habe, okay. Sondern der eine Kindergarten hat sich gegen den anderen ausgetauscht, ja, da lernt man nicht so viel.
Ja. Du bist, also für dich
außer ist, dem Dialekt vielleicht. Ne?
Für dich ist quasi die Sozialisation München gewesen.
Ja, das war, kann man auf alle Fälle sagen. Ja. Und auch die Musikszene da Anfang der 80er Jahre, das war ja praktisch 1980 im Jugendzentrum Milbertshofen wurde sozusagen der Münchner Punk geboren und das war schon
witzig,
mal
ein
Orbit für sich, aber eigentlich lebte man da natürlich so ein bisschen, man lebte eigentlich in so einer kulturfreien Zone, man musste zum Bahnhof fahren, um sich eine Musikzeitung zu holen, da gab es dann eigentlich eine oder zwei, oft war sie schon weg und dann konnte man vielleicht nochmal Rockpalast sehen oder so.
Naja.
Mehr Infos über Musik gab es nicht.
Der BR hat ja auch nicht so gerne so kontroverse Themen gesendet oder so.
Na, das stimmt insofern nicht, weil es gab den Zündfunk und den gab es auch damals schon.
Genau.
Und das war
stimmt.
Eigentlich auch eine Informationsmöglichkeit und war auch vor allem damals eine wirklich gute Sendung. Und man sollte es nicht glauben, Thomas Gottschalk war Radio-DJ und legte tatsächlich spektakuläre Musik, sowas wie B-52s oder sowas auf. Da waren wir begeistert.
Der hat ja mal so eine deutsche Version von Rapper's Delight gemacht, zusammen mit Frank Laufenberg und Manfred Sexauer. Und da ist er dann der Junge von den dreien gewesen, weil die alle rappen, was für Musik sie gerne hören. Und da rappt Thomas Gottschalk auch so, ey, ich stehe auf Ecstasy und Devo und so. Also so progressiv, wie man ihn gar nicht für möglich gehalten hätte.
Das müsste man sich mal wieder anhören, ne?
Ja. Und dann hast du tatsächlich in mehreren Bands gespielt, also lustigerweise im Wikipedia-Eintrag ist nur eine erwähnt, weil die wahrscheinlich den lustigsten Namen hat, nämlich Alternative Arschlöcher, war eine Band. Ich habe aber dann so eine Münchner Punk-Seite gefunden, wo echt total viele Bands standen, bei denen du irgendwie warst. Zum Beispiel auch, was ist da? Also da standen so viele Bands, Gorilla Aktiv.
Ja, Gorilla Aktiv war eine eigentlich von den ernst gemeintesten, längst laufenden Bands, also vielleicht mehrere Jahre gab es die. Und viele Bands waren eben eigentlich so kurzfristige Ideen, wie die Alternativen Arschlöcher waren zum Beispiel eigentlich eine Band, die wir gegründet haben, weil wir uns für New Wafer gehalten haben und eigentlich die Punks aus der Reserve locken wollten, insofern, dass wir dachten, wir sind zwar New Wave, aber wir sind eigentlich noch härter als die Punks. Dann haben wir also versucht, mit so Konzerten, wo wir uns dann irre aufgeführt haben, die Punks eigentlich so zu provozieren, dass wir dachten, wir sind eigentlich wir jagen die Punks in die Flucht. Ja,
aber hat das funktioniert, oder?
Es hat eigentlich nur einmal funktioniert, da mussten wir es eigentlich auf ganz gruselige Art und Weise irgendwie auf die Spitze treiben, und wir hatten im Biologieunterricht, kannst du so mit Mikroton Rinderaugen sezieren. Das heißt, du schneidest da so richtig dünne Scheibchen runter. Und in der Vorbereitungsphase von diesem Biounterricht wurden wir in den Schlachthof geschickt, um da sozusagen das Untersuchungsmaterial abzuholen. Ja. Und kamen auf die lustige Idee, davon was abzuzweigen und am Abend den Punks und mit Tennisschlägern diese Rinderaugen auf den Kopf zu schießen. Es gab dann eigentlich eine ziemlich üble Saalschlacht. Es gibt, glaube ich, angeblich auch einen Film davon. Also ich möchte es mir nicht anschauen.
Aber es ist eine super Aktion, das könnt ihr vielleicht auch mit Zweiraumwohnungen mal wieder aufgreifen, die Idee.
Es ist schon mehrfach der Antrag gestellt worden, ich habe immer abgelehnt.
Dann hast du auch in der Band gespielt, ich habe mir jetzt den Namen gar nicht aufgeschrieben, merke ich gerade, aber ich hatte das noch gelesen, die hieß Dago so oder so, wo du dann als Bassist eingestiegen bist.
Dago Wops, nee, das ist Dago ein, Wops, genau. Nee, das ist ein Irrtum, das steht da irgendwo, aber das stimmt nicht.
Tatsächlich, nee. Weil ja, da stand, die haben dann sogar die Leute interviewt von der Band, ja, und dann sagt er, ja, als Tommy eingestiegen ist, hat das unseren Sound nochmal total verändert.
Also,
das ist ja lustig.
Ja, da habe ich auch drüber gerätselt, wie es so. Aber da sieht man, man sollte nicht alles glauben, ja, was da so steht.
Ja, verstehe, sehr gut. Und dann ist irgendwie, dann bist du ja vom Punk irgendwie beim Techno gelandet. Also über längere. Du hast dann auch Andreas Dorau kennengelernt in den 80ern.
Und genau, Andreas Dorau kam so Ende der 80er nach München, um da auf die Filmhochschule zu gehen. Und wir hatten eben gerade angefangen, so ein Studio zu haben. Und er interessierte sich eben auch nach der Bandphase eben elektronischer Musik zu machen. Und so hat sich das ergeben. Und das war eigentlich auch die Zeit, wo Techno anfing. Ich habe auch mit Andreas Techno-Sachen gemacht und mit zwei, drei anderen Leuten eben auch noch. Und in der Zwischenphase gab es eben auch die verschiedensten anderen Bandprojekte. Also mal haben wir auf Metallteilen rumgekloppt und uns wie so eine Zweitausgabe von den Einstürzen Neubau irgendwie aufgeführt. Oder auch mal so eine 60s-Punk-Band, The Lovecrafts, hatten wir gehabt. Und uns, es war eigentlich so eine Testphase, kann man sagen.
Ja. Und übrigens hast du mit Andreas Dorau auch eines meiner absoluten Lieblingslieder gemacht, nämlich Komm wieder. Das ist, glaube ich, ein Lied, das ganz viele Leute verrückt macht. Ich liebe das total. Ein sensationeller Song. Und dann, also ich habe hier noch ganz viele andere Bands stehen. Cäsar, Californiae, BCX, IOL, Perry Roden, Pulse, Transform, Volumina. Das sind so die Bands, die da alle aufgelistet sind, in diesem Münchner Punk-Verzeichnis.
Ja, aber das sind alles schon, fast alles schon so Techno- und Trance-Bands. Mhm. Und IOL war zum Beispiel der Elektro-Act, den ich mit Inga schon zusammen hatte. Ah, ja. Also da sprechen
Institute
wir
of Love.
Ah. Von 1996 oder so.
Das war sozusagen die Vorhut für Zweiraumwohnung.
Es war eigentlich genau die Band, die wir zu der gleichen Zeit hatten. Und wir hatten eine Single gemacht, damals bei V2, und zwar Oh Superman von Laurie Anderson, gecovert als so Elektro-Club-Version. Kann man noch bei eBay ersteigern, die Single, für unglaublich viel Geld.
Oder bei Discogs, bin ich mir sicher. Ist das denn, wie war denn für dich dieser Weg vom Punk zum Techno? Das frage ich mich immer, wenn du früher in so Punkbands, weil ich glaube nämlich, dass da, also es gibt eigentlich so einen logischen Zusammenhang, der aber den meisten Leuten gar nicht so bewusst ist, weil die das, glaube ich, eher als so zwei total unterschiedliche Pole wahrnehmen. Aber irgendwie hat das so einen ähnlichen, also in meinem Gefühl haben beide Musiken so eine ähnliche Herangehensweise so.
Ja, weil es Power hat und hart war, und Techno war ja am Anfang auch hart, und es war ja auch Underground-Musik. Mir ging es eigentlich da auch eher um Underground-Musik, eigentlich Musik, die man autonom selber machen kann, wo es keine Regeln gibt. Mhm. Also an der Stelle vielleicht kommt das.
Und die vielleicht auch irgendwie gut selbst zu machen, also wo man jetzt nicht das große Studio im Rücken braucht erstmal, sondern wo man erstmal so probieren kann, oder?
Wo man auf alle Fälle sich nicht an irgendwelche musikalischen Regeln so stark halten muss, ja. Und das war einfach auch vielleicht auch die Idee der 80er Jahre, wo man ja das Jahr 1980 sozusagen oder wahrscheinlich 78, 79 sich abgewandt hat von dieser ganzen regelüberlasteten Musik und das Gefühl hatte, man man nimmt sich die Musik wieder zurück von den ganzen Ebenen, wo das eben riesengroß produziert sein musste und aus Amerika kommen musste und solche Themen haben musste oder so. Und das daraus wieder rauszubefreien und selber in die Hand zu nehmen und so die Kultur und Musik einfach selber zu machen. Und das war bei Techno ja auch so, dass man gesagt hatte, das, was in den Clubs läuft, ist irgendwie jetzt zum 10. Mal Frankie Goes to Hollywood da abends zu hören, ist auch dann irgendwann langweilig. Wir brauchen irgendwie was Neues, irgendwas Radikales.
Und das war ja, und das ist, glaube ich, das Besondere an Techno auch gewesen, dass das so sofort international war. Also das, man konnte halt bei Techno nicht hören, wo es herkommt, sozusagen. Dadurch konnte jeder mitspielen. So. Dadurch war es so global. Ganz spannend. Und wie bist du dann nach Berlin gekommen? Du warst ja in München relativ lange noch.
Ja, ich bin ganz kurz vor Mauerfall nach Berlin gekommen, auch als Bundeswehr-Zivildienst-Flüchtling sozusagen. Das war ja für viele ein Anlass, auch natürlich die Musikszene. Ich wollte eigentlich lange schon hin, aber hier herkommen. Aber es war eben der Anlass, dass man irgendwann, damals war ja auch Zivildienst 22 Monate, das musste man erstmal in so seinen Lebensentwurf, auch wenn der noch nicht so klar war, irgendwie Strafe eingebaut kriegen.
Länger Zivildienst machen, ja. Ja.
Und das war natürlich sehr lockend an Berlin auch.
Dann spulen wir jetzt nochmal zurück und kommen zu Inga. Du bist im wunderschönen Hagen geboren und in Herdecke aufgewachsen.
So ist es, ja.
In Herdecke gibt es Stadtteile, habe ich gelesen, die heißen Nacken.
Ja.
Dann gibt es einen, der heißt Herrentisch. Und wahrscheinlich auch, es gibt einen Stadtteil, der heißt Ende.
Ja, genau. Da weiß man ja, wo bei mir die Texte herkommen.
Wie ist das zwischen Nacken, Herrentisch und Ende aufzuwachsen?
Also das sind wirklich entscheidende Stationen in meinem Leben, alle drei. Weil auf dem Nacken, das war so ein Hügel in Herdecke und da gab es immer so Spaziergänge hin mit der Familie, so, die man nicht machen wollte. Ja. Und der Herrentisch war also praktisch unbekanntes Gebiet schon. Das war irgendwie am anderen Ende also der Stadt, da kam man nie hin. Ja. Und Herdecke Ende war auch ein beliebter Familienspaziergang, der sich endlos hinstreckte und ging in so ein merkwürdiges Anhängsel von Herdecke. Da ist aber jetzt dieses berühmte Krankenhaus, dieses anthroposophische.
In Ende.
In also, Ende,
man will natürlich nicht in ein Krankenhaus müssen, das in Ende ist.
Ja, stimmt, ja. Da gibt es, glaube ich, noch Kirchende und Ende.
Ah, ja. Stimmt, ja genau. Und das ist ja Ruhrpott, Herdecke. Wie war, also ihr seid irgendwann noch umgezogen nach Bad Pyrmont, glaube ich, ne?
Nee, Bad Pyrmont war eine Station von meiner Schwester, so. Die ist da zur Schule gegangen.
Ah, die ist denn da, war das ein Internat oder was?
Nee, da wohnte eine Tante von mir.
Ah, verstehe. Deswegen, das war so verwirrend ja. Immer. Das heißt, du bist die ganze Zeit in Herdecke geblieben.
Ich war sehr, sehr lange in Herdecke, ja. Für mein Gefühl ja. Sehr lange.
Und, aber das ist doch eigentlich, ist das doch, also der Ruhrpott ist doch eigentlich finde ich, ein guter Ort zum Aufwachsen, weil sind die Leute so ein ehrlicher Schlag irgendwie, oder?
Ja, also mein Leben spielte sich ja auch eben außerhalb von Herdecke auch noch in Hagen ab, also weil ich da zur Schule gegangen bin und später in Witten. Also,
du bist schon zwischen
den
Metropolen.
Ich bin richtig rumgekommen. Und das waren auch wirklich zwei völlig unterschiedliche Blätter. Also diese beiden Felder waren völlig anders. Also Hagen war ja immer so ein bisschen härter. Ich würde auch immer noch behaupten, Hagen ist so eine der hässlichsten Städte, die es so in Deutschland gibt. Ja. Und Witten ist so ein bisschen gesichtslos eigentlich. Ne? Aber zum Beispiel fürs in die Schule gehen und so, war das einfach ein prima Ort, um sich furchtbar zu langweilen nach der Schule und sich dann zu überlegen, was könnte man eigentlich so mal so Interessantes aus dem Leben machen. Also ich glaube, da sind sehr viele Wünsche entstanden aus dieser Enge und aus der Langeweile.
Ja, ich glaube, das hilft auch so klein, dieses Kleinstädtische irgendwie, das bringt einen dazu, irgendwie die Welt anders zu entdecken, dann, wenn man da rauskommt endlich irgendwie, oder?
Ja, ich glaube auch. Also die Provinz ist eigentlich ein super Beet für allerhand merkwürdige Pflanzen.
Ja, das stimmt. Ich bin zwischen Köln und Bonn in einer kleinen Stadt aufgewachsen.
Wie heißt
Hechtelingen.
Sie? Wesseling, ja.
Und eigentlich total bekannt für seine Industrie. Wenn man da vorbeifährt, sagen die Leute auch, du hast so immer da die Riesenfabrik und so. Aber da war natürlich dann auch so ein bisschen Countryside und so. Und ja, hinterm Haus irgendwelche Felder und so. Das ist, da muss man sich echt was ausdenken, um irgendwie Spaß zu haben.
Ja, und da war zum Beispiel für mich war so, als ich so Kind war, war eben, ich hatte so ein kleines Kofferradio und das war eigentlich schon mein Tor zur Welt. Eben ja. So, ne?
Und deine Eltern oder dein Vater war Konditor?
Mhm, wir hatten ja ein Café.
Ah ja. Und das stellt man sich natürlich traumhaft vor, oder? Immer
das war auch traumhaft. Ich war also gehört zu den Kindern, die also ohne Ärger jeden Morgen Schokoladensahnetorte essen durften. Allerdings von gestern. Und mein Vater machte alle unglaublich leckeren Sachen selbst, von Eis bis jeden Winter gab es Spekulatius. Und also ich bin wirklich in so einem Kindertraum aufgewachsen, was Essen angeht.
Also eine der Familien, wo man sich gefreut hat, wenn Fati mal Arbeit mit nach Hause gebracht hat.
Nee, Fati war ja immer zu Hause auch. Ah, ja. Ich konnte als Kind auch immer in die Backstube und so, das war.
Gibt es die noch, die Konditorei?
Nee, die gibt es dann seit den 60er Jahren dann schon nicht mehr. Ah, ja. Dann war das schon vorbei und kam schon andere Phase.
Und dann bist du tatsächlich in die große weite Welt rausgezogen nach der Schule und bist ins schöne Aachen gegangen.
Genau.
An der holländischen Grenze und hast da ein Jahr studiert. Warum Aachen? So ein bisschen wahrscheinlich, weil es in der Nähe von zu Hause ist, oder?
Ja, nee, eigentlich, ich glaube, das ist ja manchmal extrem lapidar, wie solche Entscheidungen gefällt werden. Ich hatte einfach eine Freundin und die studierte auch in Aachen und ich wusste nach dem Abi nicht richtig, was ich machen wollte. Ich bin erstmal nach Ibiza gefahren, dann habe ich in irgendeinem Café gearbeitet. Ach. Und war eigentlich recht verwirrt und hatte dann diese Freundin, die studierte in Aachen, ich glaube auch Literaturwissenschaften, und die meinte dann irgendwann so, hey, komm doch nach Aachen, wieso nicht, versuch doch mal und so. Und dann bin ich dahin und habe eben Literaturwissenschaften, also Komparatistik und Kunstgeschichte studiert, also auch zwei so, finde ich, so klassische Mädchenfächer, die, wo man überhaupt nicht weiß, was man damit machen soll.
Orchideenfächer. Ja. Und das hast du dann ein Jahr, ich glaube, du warst nur ein Jahr in Aachen, ne? Weil dann hattest du wahrscheinlich keinen Bock mehr, weil du selber gedacht hast, was soll das?
Ja, es war irgendwie doch nicht mein, das ganze Umfeld, es war eine technische Uni und dementsprechend waren unheimlich viele Jungs, die so Mathe studierten.
Das habe ich auch gehört, Aachen ist auch total bekannt für Maschinenbau, genau. Die meisten gehen hin, so Karohemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbau.
Ganz genau so was. Und ich kam da in keiner Weise klar, also das war also wirklich auch so ein erster Tiefpunkt in meinem Leben, wo ich mich überhaupt nicht einfinden konnte und furchtbar allein war und also es war eigentlich schwierig.
Und bist du dann von da direkt nach Berlin?
Ja, dann bin ich nach Berlin und habe dann da so scheinbar Philosophie studiert.
Also du wolltest Taxifahrerin werden?
Nee, das wollte ich dann auch nicht, nee, aber ich wollte das Leben eigentlich kennenlernen und habe dann also bisschen Philosophie studiert, auch in allen möglichen Kneipen gearbeitet. Da lernt man ja wirklich das Leben kennen, finde ich. Kann ich auch jedem nur empfehlen, immer wieder. Ich würde jetzt manchmal gerne auch nochmal wieder in der Kneipe arbeiten. Aber und dann bin ich aber auf die Schauspielschule gegangen.
Ja, stimmt, genau. Du warst hier in Berlin auf der Schauspielschule. Wie lange hast du das gemacht?
Das habe ich dann auch so klassisch 3 Jahre gemacht. Ja. Und dann hatte ich aber schon die Band und da war dann schon ein Konflikt.
Und dann hast du dich irgendwann, also die erste Band waren ja die Neon Babies, und dann hast du dich quasi, irgendwann kam der Punkt, wo du dich für die Musik entschieden hast und gesagt hast, das ist es eher.
Als ja, das war wirklich eine ganz ganz bewusste auch Entscheidung dann, ne, weil ich habe so als Studentin eben dann damals schon an der Schaubühne so Studentenjobs gemacht und das war natürlich sehr interessant, eigentlich wie so ein Praktikum, und habe da irgendwie so mitgekriegt, wie das so läuft an so einem tollen Theater eigentlich. Mhm. Und da war für mich so als Frau, als junges Mädchen eben, so als Frau habe ich da einfach echt keine gute Perspektive gesehen. Das war zu schwierig.
Das war so ein Macker-Ding.
Total. Und alle schwubelten da um den Regisseur rum, diesen sensationellen Peter Stein, der auch da die ganze Zeit vor sich hin glühte und leuchtete. Und die Frauen standen da im Schatten. Und das gefiel mir alles irgendwie nicht. Und da ist auch, glaube ich, sehr viel zum Beispiel so Punk-Energie dann entstanden.
Ja, das ist ja die Neon Babies, war ja auch eine Punk-Band. Ich habe gelesen, 2 EPs gemacht, bevor dann das richtige Album kam. Wie ist, ja, wie war das? Ihr habt ja zum Beispiel auch Blaue Augen, ist auch ein Neon-Baby-Song damals gewesen. Wie war das? Also vor allem, ich stelle mir das so krass vor, wenn man 3 Jahre was studiert und das ist ja echt eine lange Zeit und da investiert man ja auch viel Mühe und Energie und so und dann irgendwann sagt, nee, das ist es doch nicht, komm, ich mache jetzt lieber hier sozusagen das Unsichere, weil ja die Musik in dem Fall eigentlich die unsicherere Wahl war. Aber
nee, da gab es auch eine ganz konkrete Geschichte dazu, weil eben ich da in dieser Schauspielklasse, das war ja eigentlich eine ganz anerkannte Klasse, dieses Max-Reinhardt-Seminar, und wir waren da so eine experimentelle Gruppe und ich hatte eben schon die Band und wir hatten aber so freie Projekte und so und ich habe mich zum Beispiel da während des Studiums strikt geweigert, irgendwas überhaupt zu spielen, weil ich es alles furchtbar fand und ich wollte keine Emilia Galotti und ich wollte auch schon gar nicht die Grete oder irgendwas von diesen klassischen Rollen, das ging einfach nicht und ich fand einfach da keinen Platz und habe dann auch immer nur so eine Art Performances gemacht, wenn man was spielen musste. Und dann gab es irgendwann so ein Gruppentreffen und dann hat mich meine Schauspielgruppe, die anderen Schauspielschüler haben mich rausgeworfen.
Ach, tatsächlich? Also wir haben beschlossen, Inga...
Ja, du bist draußen, weil ich hatte dann eben schon die Band und dann kamen auch alle immer zu den Konzerten und auch die Lehrer meinten dann, vielleicht ist das, wenn du nicht spielen willst, vielleicht ist das dann doch nicht das Richtige für dich. Und dann... Ich hätte jetzt darauf bestehen können, diesen Abschluss zu machen, habe den leider nicht gemacht und leide heute noch darunter, dass ich keinen abgeschlossenen Hochschulabschluss habe. Im Gegensatz zum tollen Tommy.
Also man hat sich so leicht aus dem Studium gedrängt.
Ja, man hat mich da echt rausgebeten, regelrecht.
Ja gut, und dann warst du sozusagen frei für die Musik. So.
Genau, dann war ich frei und ging da natürlich auch alle Energie rein. Und dann gab es ja 3 Alben. Und auch diesen Konflikt mit meiner Schwester, die ja bei dann Ideal gründete und mich da aber nicht dabei haben wollte und so bei Ideal. Ja. Und das kam alles wesentlich später raus und große Dramen. Und dann war das auch so erfolgreich. Meine Schwester war so wahnsinnig erfolgreich mit Ideal und ich habe es echt gehasst. Also, das waren schlimmste Jahre und ich war eigentlich 3-4 Jahre lang eigentlich nur sauer.
Ja, verstehe. Und konntest du das denn dann auch kanalisieren in Musik?
Ja, also ich musste mich da, glaube ich, wirklich entwickeln auch und verändern. Ne? Und es gibt ja keine Ausbildung so richtig für diese Art von Musik. Mhm. Und das ist dann wirklich so Learning by Doing und Songschreiben und immer wieder was anderes, Neues machen und so. Das war schon mühsam, aber andererseits, glaube ich, hatten wir wenigstens diese Zeit. Ne? Ich glaube heute, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, immer wieder Jobs oder so, ich habe immer wieder überlebt. Ich hatte dann irgendwie noch so ein Stipendium ergattert und habe mich da eigentlich so 5 Jahre durchgewühlt. Und die Verkäufe von Neon Babies waren gar nicht so schlecht am Anfang auch.
Ja, aber das ist halt auch, wenn man das so hört, das ist natürlich auch eine Biografie, von der man sagen muss, die kann so eigentlich nur in Berlin passieren, oder? Das ist so voll Berlin,
also ich glaube schon,
Berlin 80er-Style.
Ja. Ja, und da war ja damals dann auch unglaublich viel passierte hier. Als wir die Neon Babies da gegründet hatten, in dem gleichen Jahr gab es ja dann auf einmal Malaria und Neubauten. Und ich habe damals mit Blixer auch für einen Tag eine Band gegründet, die sich dann aber einfach erledigte. Ja, genau. Und da gab es ja unheimlich viel. Und der Ton war ziemlich raff damals.
Tatsächlich?
Ja, ja. Also man war da doch miteinander ganz schön hart drauf. Also Gudrun, ich hatte da mal Gudrun gut gefragt damals so, ey, sollen wir nicht mal was zusammen machen? Und sie so, spinnst du?
Fick dich.
Das erzähle ich heute noch gern. Und Gudrun erzählt es auch gern. Aber ich habe immer Gudrun und ich habe dann später Ocean Club gemacht und so.
Das ist ja so eine Zeit, die ich tatsächlich nur so aus Film und so Dokus kenne und so, aber das stelle ich mir immer als unglaublich vor. Also hier so Anfang bis Mitte 80er in Berlin, so im Schatten der Mauer sozusagen, hat immer dieses isolierte, es gibt ja auch diesen super Film B-Movie, der die Zeit ganz toll erzählt auch und so.
Da hat Jörg Hoppe neulich mir erzählt, dass er uns da rausgeschnitten hat. Da habe ich gesagt, ich bin dir forever böse.
Das war, glaube ich, echt so der kreativste Ort der Welt, weil jeder machen konnte, was er wollte, irgendwie so.
Ja, das schon. Und das war auch, glaube ich, wie so eine, also allgemeine, wirklich Ausbildung, die da jeder so praktisch miteinander gemacht hat. Ne? Ja. Aber zum Beispiel, wir haben alle nicht wirklich miteinander geredet. Und es war auch sehr viel Unsicherheit und Posertum. Und also waren auch viele Leute, die da unheimlich große Klappe, nichts dahinter. Ja. Also das musste man auch erstmal rauskriegen.
Das zieht solche Leute auch immer an. Sowas.
Total. Ja. Also die ganzen möchte gerne, ey, ich weiß schon, wie es geht und ja. so weiter. Das war auch alles da massiv vorhanden und dann musste man da erstmal rauskriegen, also wo ist eigentlich der Weg durch dieses Durcheinander. Ne?
Ja. Toll. Und dann bist du aber weg. Dann bist du nach England gegangen.
Genau, ich bin dann Mitte der 80er eigentlich, war ich schon das erste Mal so richtig frustriert auch, weil ich dachte so, oh, diese doofe Band. Ich mochte, die Band war dann praktisch, habe ich aufgelöst. Ja. Auch in einer Art und Weise, wo man heute sagen würde, sag mal, da wäre ja noch eine SMS nett gewesen.
So ein Proberaumschloss ausgetauscht.
Nee, wirklich einfach nach einem Konzert. Wir haben da in der Deutschlandhalle gespielt, was ja auch eigentlich ein schöner Ort war, mit irgendwelchen anderen Bands zusammen. Und ich war so genervt danach, weil irgendwas wieder am Sound nicht richtig war oder die Band auf einmal blöd spielte oder sonst irgendwas. Und ich habe wirklich nach dem Konzert gesagt, pass mal auf, ich bin hier draußen. Ja. Habe ich auch nicht angekündigt. Und die Jungs waren da auch so ein bisschen pikiert. Und dann war es aber auch erstmal wieder schwierig. Ne? Was macht man dann und so? Und dann habe ich aber wirklich auch immer wieder schon geschrieben und Songs geschrieben. Und das Leben war nicht einfach.
Und
dann eben genau. War es so blöd in Berlin. Damals habe ich schon Westbam kennengelernt. Der war auch total genervt, weil nichts los war und immer nur Metropol war der einzige Laden. Und Berlin war so richtig, also stand echt an der Mauer wirklich. Also ja. War wirklich nichts los. Und dann bin ich nach England.
Und aber gab es da irgendeinen Grund dafür, dass du nach England gegangen bist?
Ja, ich hatte ja immer noch einen Plattenvertrag. Also ja. Das war eigentlich, ich hatte immer Vorschüsse aus diesen Plattenfirmen rausgeholt, von denen ich nicht prima gelebt habe. Dann war ja Döf und sowas alles zwischendurch auch gewesen. Ne?
Ja.
Ja, und dann nach England und hab dort mit der englischen Plattenfirma eigentlich mein Soloalbum so vorbereitet.
Und hast du dann wahrscheinlich in London gelebt?
Genau, ich habe in London gelebt bei der Freundin von Martin Gore. Die hatten sich gerade getrennt und da konnte ich dann einzeln, es war eine Deutsche. Und dann in der Zeit gingen die ersten Raves los und die Pet Shop Boys gab es dann schon und da bin ich auf diese ersten Raves gegangen und das hat mein Leben natürlich auch musikalisch völlig verändert. Ich habe dann KLF und Orb kennengelernt und war mit denen da in Wales, als sie dieses erste Album da live aufgenommen haben ja. Und das hat mein Leben völlig verändert. Auch meine musikalische Ausbildung praktisch nochmal also an der Stelle beendet und komplett neu angefangen.
Das ist auch, wenn man über frühen Rave spricht, also das, die meisten Leute oder viele Leute wissen es gar nicht, dass das ja früher, wenn man so von Rave aus England spricht, ja auch noch immer noch viel Gitarre war und immer sowas wie Inspired Carpets oder Happy Mondays oder sowas. Ja. Das fing gar nicht so technoid an, sondern das war so eine Mischform irgendwie. Das war sehr punkig immer noch.
Ja, und das war wirklich auch toll und es waren wirklich diese Fabrikhallen und die kamen dann mit so Lastern reingefahren, klappten die Laster runter und bang, der Sound ging los. Ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das waren wirklich, da haben die Leute in eigener Initiative einfach mal so eine völlig neue Musikrichtung wirklich aufgebaut.
Ja.
Und die dann leider ja praktisch 3 Jahre später auch wirklich von der Polizei, von der englischen, wirklich gestoppt wurde. Ne?
Kategorisch bekämpft wurde, so naja, durch diese ganzen illegalen Raves und so.
Und dann gab es diese illegalen Raves, waren natürlich die allerbesten.
Na klar.
Und das war so piratenmäßig, also da fuhr man dann mit dem Auto und alle hatten, da gab es einen Sender, der sagte dann, hey, ihr müsst auf der A4, müsst ihr dann links fahren und so. Niemand wusste, wo das Ding war. Ne? Und nur ein Sender gab das bekannt und das war also reines Abenteuer, überhaupt dahin zu kommen. Ne?
Ja, super. Wahnsinn. Hört sich mega spannend
an. Ja, das war wirklich toll. Und die Jungs, also die KLF und The Orb, waren natürlich auch einfach wirklich tolle Musiker und auch einfach tolle Künstler. Ne?
Ja. Und dann bist du kurz nach dem Mauerfall, glaube ich, wieder zurück nach Berlin.
Genau, nee, dann bin ich war dann einen Tag, also praktisch nachdem die Mauer gefallen war, bin ich nach Berlin gegangen. Okay,
ist wirklich sehr kurz danach.
Aber ich bin dann erstmal nur nur zurückgefahren, war dann immer noch auch in London, aber dann ging es natürlich hier praktisch, war ja im November und ab April war dann schon der Tresor geöffnet und dann spielte da schon Jeff Mills und dann bin ich auch hier wieder zurückgegangen. Da habe ich die Wohnung in London aufgegeben, weil ich wusste jetzt, hier passiert es. Ne?
Ja. Und dann warst du hier auch von Anfang an so quasi Teil dieser Clubkultur und hast ja sofort...
Das war halt, ich habe halt dann eben, ich hatte mein Soloalbum und das alles gemacht und dann habe ich eigentlich gesagt, so Pop, das war's. Ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr singen und so, das ist mir alles zu langweilig. Mhm. Ich mache jetzt Instrumentalmusik und da habe ich dieses Ingator gemacht, das damals auch bei Low Spirit rauskam.
Ja. Das Label von Westbam und
genau.
Ne, Konsorten.
Und war dann viel mit Sun Electric im Studio und habe eigentlich dann mal so ein bisschen mich überhaupt mit Rhythmus und solchen Sachen und mit so Maschinen eben beschäftigt.
Ja. Und dann muss ja irgendwann der Zeitpunkt gekommen sein, wo ihr beide euch kennengelernt habt, so ungefähr in der Ecke.
Wir haben uns eigentlich relativ früh schon kennengelernt. Ich kann mich erinnern, dass Tommy nach Berlin zog und machte so eine armselige Party da in seiner Wohnung, wo irgendwie kein Schwein auftauchte. Ja.
Es lief noch nicht so richtig los. Ja.
Und dann war er noch so begleitet von zwei so ganz krassen Münchner Blondinen, von Michaela und Minky. Ich dachte so, oh Gott, was ist denn das für ein Typ hier? Der klassische Münchner.
Wir haben uns jedenfalls über meine Hamburger Freunde, eben Andreas Dorau und dann Moritz von Oswald und Thomas Fehmann, so war die Verbindung eben. Und wir haben uns dann manchmal hier im Studio getroffen von Moritz von Oswald, wo wir dann auch verschiedene Sachen ausprobiert hatten und so. Und so haben wir uns kennengelernt. 90, glaube ich schon. Ne?
Naja, also wirklich tatsächlich kurz, nachdem wir beide hier auch wieder hingezogen seid.
Mhm. Das war auch einfach eine ganz musikalisch und unheimlich interessante Phase. Also da war so viel los hier und da war jede Woche ein anderer DJ hier und jedes Wochenende irgendwie eine neue Party, ein neues Event, riesige Sachen, total toller Sound und
es war auch jedes Wochenende hat irgendein neuer Laden aufgemacht, ja, in irgendeinem Keller, ja, und so Bar rein, fertig, ja. Laden auf.
Ja. Ja. Es war praktisch unkontrollierbar, es war eigentlich eine fantastische Zeit. Ne,
Hammer, hier. Ja, mhm. Total gut. Und ich meine, das, was man ja natürlich auch überall liest, ist, dass ihr dann 93 zusammengekommen seid sozusagen. Seitdem seid ihr ein Paar.
Ja, oder? Seit da haben wir wir haben dann irgendwie angefangen, eigentlich waren wir... eigentlich haben wir unser Ghetto da so ein bisschen gebildet weiterhin, aber wir haben ja damals noch nicht so richtig zusammen Musik gemacht, also da hat, glaube ich, Tommy mit Andreas.
Genau, das,
mit Andreas,
das waren eigentlich die ersten Sachen, die wir musikalisch zusammen gemacht hatten, war für Andreas Album, für das Neualbum bei Girls in Love und verschiedenen anderen Sachen haben wir irgendwie zusammen, ich glaube bei ungefähr 3 Songs haben wir zusammengearbeitet. Das war eigentlich das, was wir musikalisch zuerst zusammen gemacht haben.
Ich habe dann noch Bambi gemacht in Hamburg, also genau, so ein Projekt mit Akihiko und Domenico, das ging auch komplett schief. Ist aber eigentlich ein lustiges Album.
Und dann habe ich mich mit allen
großen Musiklabels verkracht.
Tatsächlich?
Mhm. Habe mich vor allen Dingen mit Motor verkracht damals.
War ja, glaube ich, nicht so schwer.
War nicht so schwer. Nee. War super leicht. Und dann ging es eigentlich auch so in Richtung, in dieses doch so ein unabhängiges Ding irgendwie zu machen. Ne? Und vorher war ich aber in London, habe ich jetzt alles unterschlagen, aber da hatte ich wirklich einen guten Lauf, also weil ich da mit Trevor Horn und solchen Leuten arbeiten konnte und das ist wirklich Gold wert. Das ist Wahnsinn. Ja, wie eine Ausbildung. Ne?
Also, Trevor Horn, sagt man, ist der Erfinder der Maxi-Single.
Das ist auch wirklich ein ganz, ganz genialer Produzent und der hat mir unheimlich viel beigebracht.
Na klar. Dem, ne? Das ist ja toll, mit solchen Leuten zusammenarbeiten zu können. Wahnsinn. Du hast jetzt so, ich meine, wir haben jetzt auch, sind das jetzt sehr, sehr schnell überschlagen, dein Lebensweg. Da gibt es ja wahnsinnig viele tolle Sachen noch. Also du hast auch das Palais Schaumburg-Album mitproduziert. Stimmt, zum Beispiel, ja, und so. Genau. Und ich bin ja auch ein großer Fan des Humpe und Humpe Albums. Ich finde Careless Love einen so tollen Popsong, der mich immer so berührt.
Aber war ein Flop. Wir haben damals nur 100.000 Alben verkauft. Galt als Flop.
Ja, Wahnsinn, oder? Total krass. Aber ich muss auch heute sagen, ich habe es mir zuletzt mal wieder angeguckt, wenn ich das Careless Love Video sehe, wie creepy Dolezal und Rossacher das sind.
Ja, ne?
Das waren früher so, die haben so alle deutschen Musikvideos gemacht. Rudi Dolezal und Hannes Rossacher. Zwei Videoclip-Regisseure aus Österreich. Die haben auch Falco gemacht und Fanta 4 und haben auch, sind immer stolz darauf, dass sie alle Queen-Videos gemacht ja. haben und so. Und die haben euer Video gemacht und die sitzen da immer so ein bisschen so als Creeps, haben die sich selber reingeschnitten. Das fand ich sehr beeindruckend. Aber ja, dann, dann habt ihr zusammen angefangen zusammenzuarbeiten, erst bei Andreas Dorau und dann würde ich gerne mit euch über eine frühe Sünde sprechen, die ihr mehr oder weniger gemeinsam verbrochen habt, nämlich Sin with Sebastian. 95, Shut Up and Sleep With Me.
Yes, das hätte ich fast vergessen. Sin with Sebastian, ja, das waren auch einfach Zufälle. Ne?
Ja. Das, ja, aber was war, also wie viele und was für Zufälle waren das, bis es zu diesem Lied kam?
Das ging rasend schnell. Also der Sebastian war in Boogie Park in Hamburg im Studio. Und hast du das mitgemacht?
Nee, ich
habe das Remix gemacht,
aber Remix, mit ja. meinem damaligen Musikkumpel Ralf Hertwig hast du das
gemacht. Genau, ich habe das mit Ralf Hertwig zusammen produziert.
Genau, ja, du hast dann einen Remix dann noch gemacht, genau.
Ja, und Sebastian eben kam mit diesem Ding rein. Der kam mit diesem Song rein und auch mit einigen anderen verrückten Songs. Und ich habe das gehört und habe gedacht, das ist ja ein Comic. Das ist so geil und so direkt und so blöd und so schwul und so schön. Und es hat auch dann gar nicht lange gedauert, dann war das fertig und das wollten alle haben, sofort.
Tatsächlich.
Also George Glück hat mir das damals, das ist ein Mogul, ne? Ja. Der hat es damals, ich habe gesagt, du kannst keine Dance-Musik, weil ich ja war schon so arrogant, ne? Und dachte so, hey, diese doofen Deutschen, die können doch keine Dance-Musik, dir gebe ich das nicht. Und dann hat er aber gebohrt und gesägt und dann hat er das veröffentlicht und das war.
Er hat das, glaube ich, richtig über einen Strohmann dann gemacht. Er hat jemand anderen vorgeschickt. Er hat das dann eingekauft.
Weil ich ihm das nicht geben wollte. Ne? Und dann hatten wir noch so einen tollen David Morales-Remix. Auch das war sensationell. Also es lief jedenfalls, man musste praktisch nichts machen. Das lief von allein.
Ja.
Und dann war das irgendwie Nummer 1 in Brasilien. Es ging in Österreich los und dann war das ein wahnsinniger
Erfolg. In Österreich war
ja, ne? Weird. Es ging in Österreich los bei diesem, die haben immer so ein Gay-Fest irgendwie. Ja. Und da war das auf einmal sofort der Hit. Und das war, es lief wahnsinnig gut. Der arme Sebastian selber ist da, glaube ich, vollkommen, und in 2 Jahren haben die den durch die ganze Welt gescheucht.
Ja. Bisschen und ausgebrannt.
Ja, der hatte hinterher überhaupt keine Lust mehr. Ne?
Ja.
Aber das Album ist auch gut. Da sind auch noch so Golden Boy und so, also so lustige andere Lieder drauf.
Ja, muss ich wohl mal hören.
Muss man hören, ja.
Ich kenne nur das Ding, ich musste die sehr oft damals ansagen und wir waren immer etwas verwundert bei mir.
Er hat übrigens alles meine T-Shirts an in dem Video.
Ach, tatsächlich. dann hätte ich das Gott sei Dank auch geklärt, dann kann ich jetzt wieder ruhig schlafen. Und dann kommt jetzt, und das finde ich so lustig, weil das wirklich überall steht, wenn es um eure Bandgründung geht, wenn es um die Bandgründung geht von Zweiraumwohnung, dass ihr einen Song gemacht habt für eine Zigarettenmarke. Wir müssen die jetzt nicht nennen, aber es ist so krass, es hat sich für die so mega gelohnt, weil überall diese Zigarettenmarke steht. Ja, die,
also in jedem Artikel. Ich glaube, es war eine Ostzigarette.
Genau, gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr.
Nicht, ne? Weiß ich gar nicht. Ne? Ich
weiß nicht, ob es sie noch gibt. Kabinett.
Ja.
Und das ist aber so lustig, weil sogar ein Wikipedia-Artikel steht das drin, dass es für die war und so. Also für die hat sich das mega gelohnt.
Für uns auch.
Ja, tatsächlich.
Wobei die Geschichte ja ein ganz bisschen eine andere war, dass das ja eigentlich schon wieder diese Werbung schon vorbei war und eigentlich nur über diese Werbung der Track auf einer CD gelandet war, weil die haben damals immer eine Veranstaltung gemacht, das nannte sich Night Flight und haben sie so in Leipzig oder Dresden ein Ticket für alle Clubs in der Nacht, man konnte alle Live-Bands mit einem Ticket ansehen und diese Bands waren alle auf einer CD und unser Track war eben als letzter Track sozusagen, als die Musik, die auch in dem Werbeclip drin war, auch drauf. Und das war ehrlich gesagt schon 1997. Und dann hat es ganze 3 Jahre gedauert, bis ein DJ aus Brandenburg, DJ Pasi, der da im Ferrum oder Ferro auflegte, festgestellt hatte, immer wenn er das Stück spielt, dann drehen die Leute einfach durch. Und dann hat er gesagt, das kann gar nicht sein, dass das keiner kennt und dass es das nicht gibt. Und dann hat es zu Radio 1 gebracht und praktisch dort die CD sprichwörtlich auf den Tisch gelegt und gesagt, das müsst ihr spielen. Das wird ein Hit sozusagen. Ja. Und die haben es dann gespielt, haben auch festgestellt, dass jedes Mal eben das Telefon heiß lief und die Leute fragten, was ist das und so. Und es war dann noch so ein bisschen charademäßig, dass niemand wusste, wer das ist, weil wir wollten damals in diesem Zusammenhang auch, weil das natürlich so eine Werbe-CD war, nicht unser Namen draufstehen, da stand eben nur Zweiraumwohnungen machen, wie war das, machen Musik zu Hause, die Nachbarn haben nichts dagegen, wenn es laut ist. Das war unsere Band-Info. Und das hat natürlich der Sache auch nochmal geholfen, dass das so ein bisschen mysteriös war. Aber irgendwann hat, glaube ich, jemand Ingas Stimme erkannt und dann klingelte auch bei uns das Telefon.
Ja, verstehe.
Aber das war, die Werbung selber lief nur im Osten im Kino. Ah. Also das war eigentlich, deswegen war das also praktisch im Westen, existierte das Lied gar nicht. Ne? Das
ist eigentlich. Aber ihr hattet das auch gar nicht als Bandprojekt geplant, sondern das war nur so für den, muss halt jetzt einen Bandname haben für die CD
es
und so.
Gibt sogar genau, eine ganz lustige das, Geschichte noch also dazu, weil die Stefanie Stefanie Bouvet, die Regisseurin, die wollte eigentlich Blumfeld fragen, ob die dazu Musik machen. Und dann, hatte sie das Lied, dieses Kinoding hat die das auch gedreht oder so. Mhm. Die hatte jedenfalls die Musik gehört und da war das Lied ja noch gar nicht fertig geschrieben. Es waren nur 30 Sekunden für diesen Werbeclip. Ja. Und dann hat die gesagt, wollt ihr das nicht irgendwie so, wollt ihr das nicht immer als ganzes Lied machen? Ne? Mhm. Und dann haben wir das eigentlich nochmal anderthalb Jahre später, haben wir dann erstmal dieses Lied zu Ende geschrieben.
Und aber als ihr dann gemerkt habt, okay, das funktioniert, das wollen ganz viele hören, dann wird ja irgendwann dieser Moment gekommen sein, wo man gesagt hat, lass uns das mal ausprobieren, lass mal irgendwie ein Album machen, lass da mal eine Band draus machen.
Ja, das ging dann, war dann sofort Zeitdruck.
Naja, obwohl es war ein bisschen so, dass wir das am Anfang, also unsere richtige ernsthafte Band war ja IOL mit unserem unheimlich coolen Elektro-Sound und unheimlich cleveren, coolen Ideen, wie zum Beispiel Oh Superman von Laurie Anderson als Club-Version zu machen. Und das war ja eigentlich sozusagen unsere Hauptidee. Und Zweiraumwohnung, okay, wir sahen, aha, das ist irgendwie wie so eine Nische, wie so ein verrückter Spielplatz, wo man mal was ausprobieren kann. Also es war eigentlich noch, als wir auch an dem Album gearbeitet hatten, am Anfang zumindest so, wo sich das so ein bisschen wie so ein Nebenprojekt, was man mal aus so einer glücklichen Fügung, dass das eine der Stück im Radio läuft, aus einer glücklichen Fügung mal irgendwie
nimmt man jetzt mal mit.
Sozusagen. Nimmt man so mit, darf man mal so irgendwie los experimentieren. Mhm. Und so war das eigentlich gar nicht so so ein Hauptthema. Das kam aber dann peu à peu dazu, weil wir schon merken, dass das eine andere
ist Zugkraft. Der Sound auf dem ersten Album ist ja auch ziemlich kontrovers. Ne? Da gibt es eben diese Elektrobeat-Stücke und dann gibt es aber diese gitarrigen Stücke. Und das auf einem so einem Album überhaupt rauszubringen, das war auch eigentlich ein bisschen gewagt. Ne? Weil wir haben dann zum Beispiel immer in den Clubs gespielt und es gab aber Leute, die wollten einfach diese leicht akustische Version hören und wir spielten aber in den Clubs immer nur diese Bretter-Version nachts um 2. Und dann kamen da Leute angefahren, irgendwie aus Kassel in irgendeiner...
Wir spielten in Kassel in Stammheim.
So ein brutaler Techno-Club.
Wo wir dann nachts um 2:30 für eine halbe Stunde spielten und dann kam jemand so weinend nachher auf uns zu und meinte, er hätte seit 8 Uhr abends vor dem Club gewartet, hätte 6 Stunden gewartet und jetzt hätten wir 30 Minuten eine völlig andere Musik gemacht.
Wir haben für echt Missverständnisse gesorgt. Das liegt aber lag wirklich an uns. Aber
das ist ja irgendwie eine Geschichte. Ich war mal in München, also ich habe in München an der Filmhochschule studiert und dann bin ich ins Museum, ins Haus der Kunst gegangen. Da war eine Ausstellung von Paul McCarthy, so ein Performance-Künstler. Er macht so ganz tolle Sachen, aber auch immer so, macht immer so Performances, wo der sich so einsaut mit Ketchup und Senf und Mayo und so, wo dann relativ klar ist, welche Körperflüssigkeiten das ersetzen soll. Aber so ganz toll, ganz aufregende Sachen mit so aufwendigen Masken. Und dann war ich da in der Ausstellung und dann war da so eine Studentin, die sich immer mit den Leuten unterhält, so als Ansprechpartner. Mhm. Hat ihr erzählt, einen Tag vorher war so eine Frau da, so eine ältere Frau, ist so durch die Ausstellung gegangen, ist von Raum zu Raum immer trauriger geworden und hat am Schluss wirklich geweint. Und dann ist sie zu ihr hingegangen und gesagt, warum weinen Sie denn, was ist denn los? Und so, und hat die Frau gesagt, also ich hätte nie gedacht, dass der Paul McCartney mal sowas macht.
Oh Mann, ja.
So ein bisschen muss er sich dann da auch gefühlt haben, dieser Fan, der plötzlich im Club stand. Das ist auch ganz interessant, ich habe einen Artikel gelesen, das muss damit zum ersten Album gewesen sein von euch. Da hat jemand geschrieben, dass ihr eine Woche vorher in Offenbach, ich glaube im Kapitol aufgetreten seid und da eben so ein Bandset gespielt habt. Und dann hat er euch eine Woche später im Cocoon in Frankfurt, im Club von Sven Feld gesehen, quasi mit so einem Elektroset. Und der war von beiden ganz begeistert. Aber das ist nur ganz schön, dass es einen Artikel gibt, der das so beides abgedeckt hat. Also dass ihr das tatsächlich von Anfang an auch sehr konsequent beides bedient habt und beides gemacht habt. So
ja, wir haben uns auch gewundert, dass das in Anführungsstrichen überhaupt erlaubt war. Mhm. Ne? Also weil eigentlich so Musikregel war ja eigentlich, man muss einen Sound machen. Und so, und das ging eigentlich nicht bei uns und geht auch offensichtlich bis heute nicht.
Was ich auch ganz interessant finde, ihr habt ja von fast jedem Album dann auch immer noch ein Remix-Album gemacht. Wenn man so einen Remix geschickt bekommt, das ist doch der totale Wahnsinn. Und also ich kann mich erinnern, also wir haben damals, ich hatte auch mal eine Band, wir haben dann auch so ein paar Sachen remixen lassen von so Künstlern, die wir toll fanden. Das war dann auch total weird und keiner unserer Fans konnte was damit anfangen. Also ich weiß noch, ich glaube, das war sogar Heike, bitte knutsche mir einen Song von meiner Band damals von Fritten und Bier. Und wir haben dann einen Remix machen lassen von den Sonic Sub Junkies. Das war so ein Digital Hardcore Act aus Berlin. Die haben so super krasse Sachen gemacht, haben das so zerpflückt, das Lied. Und ich habe mich mega gefreut. Aber die Leute konnten damit nichts anfangen. Oder auch bei den Fanta 4, ich war damals im Studio bei denen, als gerade der Remix von FX Twin angekommen ist. Mhm. Und der hat ja Krieger von Thomas geremixt. Und man merkt halt, dass der nicht weiß, was der singt. Dass der halt Deutsch nicht versteht. Ja. Und deswegen die Wörter einfach so verhackstückelt hat, weil es sowieso für ihn keine Bedeutung hat. So.
Aber das ist eben die Remix-Kultur. Ich finde das auch, also ich fand es jedenfalls sehr, sehr, sehr gut immer, ne? Dass die Leute sich eben dann nicht an diese Pop-Regeln halten und auch nicht inhaltlich orientieren am Text, sondern einfach ihren Sound praktisch da draufsetzen. Das ist ja wie so eine Übermalung oder so. Ne?
Ja. Ist auch so ein Bereich eigentlich von Wagnis, weil eigentlich in den seltensten Fällen versuchst du nochmal dem Remixer reinzuquatschen. Manchmal gibt es irgendwie einen Unfall oder so, wo du sagst, willst du das oder so, oder vielleicht in eine Diskussion reingehen wirst. Aber im Normalfall macht man das eigentlich nicht, sondern man geht in das Vertrauen rein, der macht was und damit lebt man dann auch. Und
meistens hört ja auch der Remixer den Song. Aber zum Beispiel, wir wissen bei Paul Kalkbrenner, der eben wirklich einen super Remix von uns damals von Wir werden sehen gemacht hat, der hat dann hinterher erzählt, dass er das eben nicht gehört hat. Ja. Und dadurch ist einfach was völlig anderes nochmal entstanden. Also wir spielen heute zum Beispiel diese Wir werden sehen Version von Paul Kalkbrenner live auch, weil die live so geil ist auch.
Ja, man kriegt auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die eigene Musik. So,
ja.
Ne? Das ist irgendwie so, dass du mal durch so andere Augen sehen und hören und so.
Ja, und diese Clubgeschichte ist natürlich auch für uns doch immer wieder die Basis. Ne? Und diese Werbung war eine andere Seite. Und diese beiden Sachen so dann irgendwie immer mehr wieder zusammenzubringen und jetzt eigentlich mit diesem jetzigen Album, das nochmal so richtig aufzusplitten.
Mhm. Mhm. Nochmal, bevor wir über das aktuelle Album noch sprechen, weil das ist ja auch ein spannendes Konzept, das dahinter steckt. Ihr habt dann 2005 das Melancholisch Schön, wo ihr die eigenen Songs nochmal als Bossa-Versionen gemacht habt. War das so ein bisschen eure Idee oder war das so eine Plattenfirmen-Idee? Es war ja auch so ein bisschen innen zu der Zeit. Das war, glaube ich, so die Zeit, als Nouvelle Vague auch an den Start ging und so. Ne? Da hat man plötzlich gedacht, Bossa Nova ist jetzt irgendwie.
Ja, für mich war das persönlich einfach, Bossa Nova war halt schon was ich immer als Musikrichtung immer gut fand und was mir auch liegt von der Stimme eben. Ne? Ja. Und das war eigentlich so die Gelegenheit, um sowas mal zu machen. Ne? Das ist so eine ganz alte Liebe gewesen.
Na, cool.
Manchmal ist es auch so eine Reaktion. Manchmal ist ja auch ein Album eine Gegenreaktion auf das letzte Album. Und wenn man dann auch so, gerade da haben wir auch wirklich viel live gespielt und auf der Sonne, Mond und Sterne. Und eigentlich war man überall in dieser Welt des Gehämmeres irgendwie und so. Und dann, glaube ich, kommt zum Beispiel so eine Idee, dass man sagt,
so was können wir nicht mal was Organisches
machen, was einfach total weich und angenehm klingt.
Sich selber ausruhen wollen in der Musik. So.
Das ist auch ganz interessant, weil ich habe ein Zitat von dir gelesen, auch um 2005, über dein Burnout. Das wurde dann auch so, also das Zitat war ganz interessant in der Zeit. Das wurde dann so doof ausgeschlachtet von der Bund.
Ich hatte keinen Burnout, aber ich war schon noch ziemlich am Ende. Ne?
Ja. Aber das Zitat, also ich lese noch einmal vor, weil es echt schön ist, so, weil du gesagt hast, 2005 war ich sehr überarbeitet, wir waren viel unterwegs mit Zweiraumwohnungen. Eines Morgens bin ich aufgewacht und fühlte gar nichts. Der erste Gedanke war, so fühlt man sich, wenn man im nächsten Moment seine gesamte Familie erschießt. Das ist also nicht so das schönste Gefühl.
Nee, ich kann mich da auch wirklich ganz konkret dran erinnern. Ne? Also das war wirklich so ein Moment.
Einfach so eine totale Leere.
Einfach wirklich, wo man, also das beängstigend, wenn man nichts fühlt auf einmal. Ne? Also und merkt, dass man ist völlig abgetrennt von allem. Ne? Und ich glaube, wenn jemand zum Beispiel gewalttätig wird, du musst du vorher dieses Gefühl haben, das schaffst du gar nicht ohne.
Ja, na klar, weil du dann.
Da musst du aber schon ziemlich runterkommen. Also da muss man ziemlich auf dem Zahnfleisch, also eigentlich über Jahre schon, an irgendeiner Stelle so auf dem Zahnfleisch gehen, dass du überhaupt in der Lage bist, jemanden umzubringen.
Ja. Und dann hast du gesagt, dass dir da zum Beispiel Meditation, glaube ich, wahnsinnig geholfen hat, ne?
Ja, ich habe dann alles probiert. Ich bin da in so Meditationscamps, habe da die Klo geschrubbt und die Klos geschrubbt und bin da irgendwie, habe mich einfach irgendwie versucht, irgendwie wieder auf den Boden zu bringen mit allen Mitteln und mit Zelten und so Sachen, die ich eigentlich gehasst habe. Also sonst immer, ich will das beste Zimmer und so weiter. Und dann da habe ich mich wirklich als Maßnahme da wirklich echt mal auf den Teppich, versucht auf den Teppich zu bringen. Es hat auch so ein Jahr oder so.
Lala. Ja. Cool. Und dann kommen wir jetzt zum aktuellen Album, Nacht und Tag. Erstmal fällt natürlich total auf, worüber ich sofort als erst gestolpert bin, die Reihenfolge, weil jeder sagt immer Tag und Nacht. Nacht und Tag ist aber natürlich auch, liegt meines Erachtens auch vom Gefühl darin bedingt, dass ihr ja auch tatsächlich total aus dieser Clubkultur kommt. Und genau. Da ist die Nacht einfach tausendmal wichtiger als der
genau.
Tag.
Und das war eben auch der Grund, warum wir es so andersrum genannt haben. Und das erste Stück eben 1993, was eigentlich dieses Clubleben beschreiben soll, sollte eben das erste Stück sein. Und das in der Tagversion als erstes Stück, das hätte einfach nicht gepasst.
Das ist ganz interessant. Also um das kurz zu erklären, das Album heißt Nacht und Tag und ihr habt, da sind 10 Songs drauf. Auf der ersten Seite, also wenn wir jetzt vom Menü sprechen, weil der CD ist natürlich egal, aber...
Das sind zwei CDs, ja. Also wir haben eine Nacht-CD und eine Tag-CD.
Ah, alles klar, genau. Also das jeder Song in einer Nachtversion und danach dann jeder Song in einer Tagversion. Und das Lustige ist, was man vielleicht im ersten Moment, klar, wenn man euren Club-Hintergrund kennt, schon denken würde, aber vielleicht eher nicht so drauf kommen würde, ist, die Tagversionen sind eigentlich die viel ruhigeren, manchmal trägeren als die Nachtversionen, die immer sehr nach vorne sind und sehr pumpen und sehr viel Kraft und Energie haben und so sehr dieses Gefühl des Clubs irgendwie transportieren und dieses Gefühl dieser Nacht, weil in der Nacht ist ja auch alles möglich im Grunde genommen.
Ja, für uns ist eben die Nacht Club und nicht ausruhen, sondern das Chillen ist ja tagsüber.
Deswegen haben die Tagversion auch immer so ein Sonnenaufgangsgefühl, irgendwie finde ich ganz oft. Also bei ganz vielen Songs in der Tagversion haben wir das Gefühl, jetzt baut gerade der Markt auf. Und
das klingt gut, ne? Wenn man das nur in Bildern sehen kann, das ist sowieso, finde ich, immer toll. Also ich finde auch das schön, wenn man sich Musik so in Farben und Bildern vorstellen kann und wenn es das tut, dann ist gut.
Ja, wir haben uns eben so vorgestellt bei den Tagversionen, dass es doch wirklich auch immer Sonne ist oder zumindest, also am liebsten Sonne und Wasser irgendwie in der Nähe und dass man einfach so einen Moment hat, wo Musik eben so die Stimmung einen wirklich entspannt, das Lebensgefühl, was die Musik ausdrückt, einen entspannt und wo man sich zurücklehnt und Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge.
Das war auch lustig, weil bei einem Song, ich glaube, das war Hotel Sunshine, ich bin ganz sicher, oder ich höre Musik, wenn ich dich sehe, da hatte ich das Gefühl, in der Tagversion, also als ich das erste Mal gehört habe, so hatte ich das Gefühl, haben die da jetzt einen Grillenzirpen eingebaut? Weil ich irgendwo dachte, einen Grillenzirpen zu hören. Und dann habe ich nochmal hingehört, habe ich gedacht, nee, das war so ein perkussives, verzerrtes Element oder so. Was hat für einen Moment geklungen, wie so ein
Vogelgezwitscher?
Ja, aber es gibt ein paar Sachen, die ich draußen gesungen habe. Ne? Wir haben ein Stück auf Ibiza auch aufgenommen, muss man gestehen. Und da ist, glaube ich, einiges an Piepen hinten drauf.
Das Herz irrt nie, müsste das sein, oder?
Ja. Ich glaube ja.
In der Tagversion, ja, da hörst du so Vogelgezwitscher drauf. Das ist also nicht draufgelegt, sondern die sind da.
Sehr gut. Wie ist das denn überhaupt, so ein Konzeptalbum zu machen? Also kann man ja durchaus sagen, dass es eins ist. Und ist das so ein Wunsch, den man sich dann nach langer Zeit endlich mal erfüllt, wo man sagt, so komm, jetzt machen wir das endlich mal. Scheiß drauf, was die anderen sagen. Wir wollen das jetzt unbedingt mal so durchziehen. Oder ist das eine Idee, die ihr schon länger hattet und gesagt habt, jetzt ist die Gelegenheit da oder so?
Also scheiß drauf, was die anderen sagen, das muss man, glaube ich, sowieso immer machen. Ja. Also sonst, glaube ich, kann man nicht so weit gehen, wie man eigentlich möchte. Ne? Ja.
Es war so eine Art Betriebsunfall und eben letztlich auch kein richtiges Konzeptalbum. Aber wir hatten ein Stück gemacht für einen Film. Und das Stück ist zwar gar nicht mehr in dem Film drin, aber wir machten eben einen Übergang, einen Soundtrack, wie eine Party Crew aus dem Club rausgeht in den Tag hinein. Ne? Und wir haben das also so in so einem fließenden Übergang gemacht aus dieser Club-Energie in diese Morgen-Energie rein. Und das war genau dieser Verlauf von harten Beats, clubig inspirierten Beats in eine Art hippieske, George Harrison-artige Schwebeatmosphäre. Und das hat uns eben so gut gefallen, dass wir einfach dachten, wir wollen das eigentlich von allen, mit allen Stücken machen oder hören. Ne? Und dann war es noch einen kleinen Schritt weiter, dass eben zu sagen, dann sind das zwei CDs, eine hört man in der Nacht, die andere am Tag und da ist aber das Gleiche drauf und dann kann man das so wie in einem anderen, die gleiche Story in einem anderen Film oder so zu machen. Und dann
das war einfach für uns künstlerisch interessant eben, dass man also ein Lied, das gleiche Lied praktisch so unterschiedlich interpretieren kann. Das ist nochmal anders als ein Remix davon, sondern dass man es selber macht. Und auch, ich bin ja auch ein Freund der Nachhaltigkeit. Ich dachte, also jetzt, ich will jetzt nicht 10 neue Lieder schreiben in dieser Tagversion, sondern es sollen eigentlich die gleichen Lieder sein und wie der gleiche Text und die gleiche Melodie und die gleichen Harmonien völlig anders wirken in so einer eher akustischen oder langsameren Version.
Und dann würde man, warum ich es aber sagen würde, es ist kein Konzeptalbum, dann würde man das eigentlich jetzt ganz knallhart durchziehen und sich ein komplett verschiedenes Instrumentarium, wie an manchen Stellen verwebt sich das dann auch wieder und dann gibt's trotzdem auf der Tagseite Synthesizer und umgekehrt oder auch Echos oder so. Ganz am Anfang haben wir es auch ganz anders gemischt und hatten auch also das Gefühl, die Nachtseite mischen wir in der Nacht und die Tagseite mischen wir am Tag und so.
So Demeter-mäßig.
War also sehr Demeter-konzeptmäßig da am Start. Und das hat sich aber so ein bisschen aufgeweicht, weil letztlich gibt es dann immer einfach auch nur das eine Kriterium, dass man das zum Schluss richtig, richtig gut finden muss. Und wenn man das Konzept einhält, aber noch nicht ganz zufrieden ist, dann hilft das Konzept eben nicht mehr weiter, dann verlässt man das auch, also wir zumindest.
Das fand ich ganz interessant, zum Beispiel beim Song Ich bin die Bassdrum, der ja in der Nacht vom Titel her schon so logisch funktioniert, den in so eine Tagversion zu retten, das fand ich ganz spannend, weil das war echt schwierig, aber das habt ihr total gut hingekriegt, weil das klingt lustigerweise, also meine Assoziation war, dass das jetzt, wir hören jetzt das Lied eines Straßenmusikers, der so eine Trommel auf dem Rücken hat und irgendwie so durch die Straßen schlurft.
Ja, auch eine tolle Assoziation. Ja.
Also das fand ich irgendwie toll, das ist sehr gelungen, also finde ich bei den ganzen Tracks, da nochmal so eine andere Energie aus den gleichen Songs rauszuholen. Das ist ein ganz spannendes Experiment.
Manche Lieder sind wirklich sehr unterschiedlich, wie zum Beispiel die Bassdrum und Bonjour Chérie, das, was wir mit Dieter Meier gemacht haben. Das ist halt für mich beides in so einer Dämmerungsstimmung. Mhm. Also da ist es beides weder Tag noch Nacht, sondern ich denke da komischerweise immer an diesen Film Tokio, wie hieß der nochmal, Tokio... Diesen tollen Film mit Scarlett Johansson, Lost in Translation, in dieser japanischen Bar. Ja. Sehe ich immer in diese japanische Bar vor mir.
Ja, bei manchen Stücken ist es auch, sind es auch wirklich ganz unterschiedliche Ansätze, zum Beispiel bei Lucky Lobster, das haben wir ja auch mit den Jungs von Umami zusammen gemacht, ein Techno-Act, der auch bei Katermucke ist und wir sind eben große Fans von deren Tracks und haben sie dann kennengelernt. Und da haben wir zum Beispiel die Tagversion auch ganz, also völlig, völlig neu angefangen. Bei manchen Stücken ist es schon auch ein bisschen wie eine Idee von einem Remix angefangen. Also das war schon auch jeweils unterschiedlich. Aber glaube ich, macht eben das auch jeweils interessant, dass das nicht nur jetzt sozusagen so eine Form ist, die man dann versucht für eine CD, ganze CD durchzuhalten.
Wir haben eine Rubrik hier in diesem Podcast, die heißt Der besondere Song, wo ich mir immer quasi einen Song aussuche, über den man dann noch ein bisschen genauer sprechen kann. Und du hattest den gerade eben schon angesprochen, 1993, also 1993, der Opener vom neuen Album. Den fand ich so interessant, weil, wie du ja gerade eben auch schon kurz erklärt hast, Inga, da geht es so ein bisschen so um dieses Gefühl, das hier so in der Stadt herrschte, dieser Techno-Aufbruch und dieses Unity und so, das kommt ja auch im Song vor. Aber es ist ja auch das Jahr, in dem ihr laut Bio zusammengekommen seid. soll das so ein bisschen beides erzählen?
Naja, dieses Private wollen wir natürlich eigentlich nicht da erzählen, aber es ist einfach ein schönes, erstmal finden wir das ein schönes Datum, das ist eine schöne Zahl. Und da war ja schon einiges passiert auch in der Club-Richtung. Und das war eigentlich so die Blüte der Zeit, wo unglaublich viel Musik entstanden ist und auch gerade hier in Berlin doch unheimlich viel Musik entstanden ist. Und wir beziehen uns da ja so etwas auch auf Marmion, auf Schöneberg. Das ist so ein Track von Mike
van Dijk.
Und wie heißt der andere nochmal?
Marcos Lopez.
Genau.
Und Mike van Dijk hat mal so eine tolle Sache gesagt, die es unheimlich getroffen hat in einem Interview, dass wir damals eben durch Berlin gelaufen wären, mit dem Lebensgefühl, Wir haben jetzt eigentlich den Weltfrieden erreicht. Ja? Mhm. Man lebte, die Mauer war gefallen, friedliche Revolution, kein Blutvergießen, alle fühlen sich frei, Ostler glücklich, Westler auch glücklich, Partykultur, Musik machen.
Also das Lebensgefühl war so stark und so positiv und so, wir haben gedacht, wir haben es echt geschafft. Ja. Also es wird doch jetzt keinen Krieg mehr geben. Ne? Ja.
Da hast du auch einen tollen Essay geschrieben, auf 114.de, glaube ich, über Feminismus, wo du das auch beschreibst als Moment, wo man auch gedacht hat, wir haben jetzt auch die maximale Gleichberechtigung erreicht. Ja. Jetzt sind alle nebeneinander und alle.
Das war auch wirklich in diesen Clubs möglich. Man konnte praktisch als Mädchen oder als Frau, du konntest praktisch nackt da rumlaufen, hast nie Angst haben müssen, dass dich irgendjemand komisch anpackt oder so. Ne?
Ja, das habe ich auch erlebt.
Und das war wirklich auch, das war ja auch ein Teil dieser Technokultur eben, ne? Dass man also sich, genau, dass man sich, dass man sich wirklich frei bewegen kann und dass man keine Angst haben muss und dass es keine Aggressionen gab und so. Das war schon auch wieder sehr hippie-mäßig, aber also wir haben das wirklich gelebt über ein paar Jahre. Ne? Ja. Und das Lied ist auf jeden Fall eine Hommage daran. Ist auch für uns immer noch der Boden so.
An diese schöne Zeit. Ist auch ein sehr schönes Lied geworden. Finde ich echt ein teuer Opener von einem tollen Album. Und so. Also Musik, anfangen Musik zu machen, macht man aus verschiedenen Gründen. Man will sich mitteilen, man will irgendwie, man hat was zu sagen oder man hat einfach die Idee, Musik zu machen oder man hat Melodien in sich. Das ist jetzt auch eine Rubrik, das ist eine Frage, die stelle ich all meinen Gästen in diesem Podcast. Weil ich nämlich immer davon ausgehe, oder weil ich davon ausgehe, dass eine andere sehr große Triebfeder, Musik zu machen, die ist, beim anderen oder gleichen Geschlecht anzukommen, je nachdem, was man gerade möchte. Deswegen meine Frage an jeden von euch beiden. Was war euer schlimmster Korb?
Schlimmster Korb? Also ich habe bestimmt gefühlt 30 schlimme Körbe.
Schlimmster Korb, also ein Korb, ich hatte jedenfalls mal eine peinliche Situation erlebt, wo auch eine von vielen Partys, die, glaube ich, nicht alle gut waren, die ich veranstaltet hatte, wo ich, das war noch in München und das war eine Wohnungseinweihungsparty damals in München, Haidhausen, Lothringer Straße.
Ah, schön, Haidhausen.
Und dann kam ein Mädchen in München auf die Party, sie hatte sich auch schon angekündigt, ich war auch ganz stolz, dass die kommen würde, ich habe leider vergessen, wie sie hieß, hatte so eine irrsinnige Mähne, der Name bezog sich auch irgendwie, aber Tigerlilly hieß sie nicht. Es war jedenfalls schon, es kündigte sich, sie kommt bald und so. Und ich versuchte besonders lässig zu sein, stand mit meinem Wein, kein Bier, mit meinem Wein an die Wand gelehnt und habe damals in den 80ern Cowboystiefel getragen, die irgendwie so die Eigenschaft haben, dass man hinten die Hacke runterläuft. Man steht auf dem Leder, nicht auf dem Gummiabsatz. Ja. Und ich stand also so lässig nach hinten gebeugt. Sie kam rein und in dem Moment, wo sie mich begrüßen wollte, rutschte ich irgendwie auf diesen Absätzen aus und habe in einer Ausgleichbewegung mir dieses Rotweinglas ins Gesicht geschüttet. Und stand da so begossen da. Und sie sagte nur, das wäre nicht nötig gewesen.
Aber lief ganz gut bei dir.
Es wurde auch nicht weiter was draus.
Aber eine sehr schöne Geschichte. Das fand ich ganz interessant, um noch kurz bei den musikalischen Gründen zu bleiben. Ich hatte auch gerade gesagt, dieser Text von dir über Feminismus, und du hast auch gesagt, dass Feminismus dir sehr wichtig ist, dass es auch immer eine Rolle spielt bei allem, was du schreibst, bei allem, was du tust, und dass du so mit 20 Simone de Beauvoir für dich entdeckt hättest mit Sie kam und blieb, was ja ein Roman ist über so eine Dreiecksbeziehung, was ich sowieso seltsam finde, dass die Franzosen gerade zu der Zeit irrsinnig besessen waren von der Idee einer Dreieck, also wie auch Jules et Jim oder so von Truffaut. Ja, vielleicht magst du einfach nochmal sagen, wie du das, ich glaube, dass wenige Leute, die jetzt einfach Zweiraumwohnung hören, dass quasi deine Texte oder die Songs in erster Linie mit einer Art politischem Statement oder Feminismus verbinden oder so.
Ja, das ist ja auch jedem, ich will das ja jedem überlassen, also wie weit man da einsteigt. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die das in gewisser Weise für naiv halten, was ich natürlich nicht so sehe und auch nicht so meine. Aber eine gewisse Einfachheit, also sich auf einfache Begriffe oder einfache Situationen so wieder zu beschränken, das finde ich, das gefällt mir einfach. Ich will nicht so ausschweifen in diesen Texten. Aber jetzt zu dieser Dreiecksituation und diesem Simone de Beauvoir und solchen Bildern und solchen Lebensentwürfen. Ich bin einfach als 14-Jährige schon der Meinung gewesen, dass die klassische Ehe oder Zweierbeziehung für mich nichts ist. Und ich war da immer irgendwie der Meinung, dass man auch dass man da experimentieren muss und dass man an anderen Lebensformen irgendwie, also wenn man das möchte, dass man das versuchen sollte. Und ich habe immer so gelebt, also auch immer in diesem Experimentierfeld. Und dafür muss man vor allen Dingen, glaube ich, gute Freunde haben und eben Freundschaften pflegen können, weil die sind vielleicht am Ende bedeutender und lang anhaltender als jetzt dramatische Liebesbeziehungen.
Aber dann muss ja das, sie kam und blieb mindblowing für dich gewesen sein, als
total.
Du das gelesen hast.
Ja, wirklich.
Dass das endlich jemand artikuliert sozusagen.
Ja, Wahnsinn. Also das war mein Buch und das hat, ja, also, aber wie gesagt, ich wäre auch in den 20er Jahren auf den Monte Verita gezogen wahrscheinlich. Ne?
Also das hat mir auf jeden Fall wahnsinnig gut gefallen. Was, das frage ich ja auch regelmäßig ab, weil ich finde das so schön, wenn man über Menschen schwärmen kann, die einen inspirieren. Deswegen würde ich gerne wissen, wer so eure erklärten, oder vielleicht habt ihr sogar einen gemeinsamen erklärten Lieblingskünstler oder Lieblingsband oder so, wo ihr sagt, also da können wir uns immer drauf einigen, das ist wirklich, davon zehren wir.
Also ich kann nur sagen, von Popbands, ich bin ja zu Pop ja immer so, mal finde ich es ganz toll, dann finde ich es wieder ganz blöd und so, es verändert sich ständig. Aber es gibt eine Popband, die ich wirklich grundsätzlich immer wieder toll und immer wieder interessant finde, das ist Phoenix. Ja. Bin absoluter Phoenix-Fan.
Na, das stimmt, klingen auch irgendwie immer, man hört immer, dass es Phoenix ist, aber es klingt immer anders.
Ja. Und die sind einfach toll von dem, was sie erzählen, musikalisch toll. Und ich bin auch jetzt aktuell, also die beste deutschsprachige Band, finde ich, ist im Moment Bilderbuch.
Na, das ist ja auch, das finde ich auch interessant bei dir. Es gibt nur wenig Künstler, die das machen. Also ich würde sagen, mir würden ad hoc einfallen, du, Bilderbuch und Falco, die absolut nonchalant Englisch und Deutsch mischen, weil es ihnen nichts ausmacht.
Ganz genau, ne? Also das hat mich auch nochmal, als ich Bilderbuch gehört habe, habe ich gedacht, ach gut, die machen das super. Es hat mich auch nochmal inspiriert mit diesem Deutsch-Englisch. Weil es gibt so viele deutschsprachige Sachen, die jetzt auch echt, finde ich, sehr langweilig sind. Eben, ne? Und wo es alles ist, immer dieses Pop-Rock-Zeugs. Und so ein Schwiegermutter-Sound, finde ich.
Ja, ist ja also das, was Böhmermann jetzt gerade auch mit...
Ja, da hat er auch, glaube ich, genau. Finde den doof, aber da hat er, glaube ich, recht.
Genau, ja, glaube ich auch. und wie ist es bei dir? Du bist auch... Phoenix kannst du auch.
Ja, finde ich auch gut, aber ich finde, so über die Jahre und Jahrzehnte haben sich für mich eigentlich drei so Bands oder Musiker rauskristallisiert, wo ich das Gefühl habe, dass die noch eine Kraft haben, die über die normale musikalische Kraft hinausgehen. Und das sind eigentlich die Beatles, Curtis Mayfield und Ravi Shankar. Da habe ich das Gefühl, dass bei diesen drei Bands oder drei Musikern, dass die etwas haben, wo die anderen einfach nicht hinkommen. Ja.
Also gut, dass Ravi es auch noch in die Liste geschafft hat.
Ravi hat es vielleicht erfunden, ich weiß nicht.
Ja, das stimmt. Komisch, aber merkwürdig ist auch meine Assoziation. Es ist überhaupt kein No Pun intended, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber bei Ravi Shankar denke ich sofort, ja klar, München. Ich weiß nicht, warum ich das miteinander verbinde. Ich habe keine Ahnung, woher das gerade kommt, aber es passt irgendwie.
Seltsam. Ich denke aber, die Verbindung kommt eigentlich, dass man den kennt, liegt ja an George Harrison. Ja. Das ist ja sozusagen der Sitar-Lehrer von George Harrison, wenn man das so sagen kann, gewesen. Und ich glaube, so ist diese indische Musik eben in die westlichen Ohren gekommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was halt vor allem für, ich weiß nicht, ob man das überhaupt in Indien so mysteriös empfinden würde, aber für westliche Ohren so mystisch klingt, dass es eben sich von aller anderen Musik abhebt und auch nicht nachvollziehbar ist, wie die Musik funktioniert. Das ist halt reine Wirkung.
Ja. Es gibt bei uns eine Rubrik, die heißt die Frage von außen. Da fragen wir immer Kollegen oder Freunde oder Mitarbeiter, ob sie uns eine Frage für unsere Gäste aufnehmen. Und das haben wir heute auch. Und zwar hat uns die Frage Malakow Kowalski geschickt. Und ich würde die euch jetzt einfach mal vorspielen. Und dann gucken wir mal, was ihr dazu zu sagen habt.
Kids, die haben mich angerufen und gefragt, ob ich ein paar Fragen an euch adressieren könnte. Hier ist Kowalski, Malakow. Ihr wisst schon, euer Junge vom Rosenthaler Platz. Es stellt sich mir die Frage, die ich euch noch nie gefragt habe, obwohl wir uns schon so lange kennen. Habt ihr schon mal unter Einfluss von Hilfsmitteln wie Alkohol, Zigaretten und dann gibt es dann auch so ein paar andere Hilfsmittel, artverwandte Hilfsmittel aus dem Sportbereich. Habt ihr schon mal unter Einfluss solcher Medikamente geschrieben, aufgenommen, gemischt, produziert, eingespielt, diese ganzen Dinge? Es gibt ja diese ganzen Legenden. Mir ist das noch nie gelungen. Euch?
Die Zwei-Stunden-Frage, wir machen den nächsten extra Podcast nur mit Fragen von ihm. Ja. Schaffen wahrscheinlich zwei.
Er hatte diese, ey, Mr. White.
Ja, er hat diese komische
Breaking. I did it. Yes, Mr. White.
Jesse von aus Breaking
Bad. Once, Stimme, ja. But only once, Mr. White. I can't remember. But once we did. Okay, Mr. White.
Ja, der Malakow, wir wissen, wart ihr schon mal drauf beim Schreiben?
Ich erinnere mich an eine Aufnahme, das war oberhalb vom E-Werk und wir hatten LSD genommen und die Fenster waren offen und ich machte damals mit einem Technomusiker Musik zusammen und die Fenster waren offen und draußen fuhr immer die S-Bahn vorbei und die hat dann so schrille Sounds gemacht und wir haben irgendwie in unserer Wahrnehmung gedacht, wir würden diese S-Bahn-Sounds machen und unsere Musik würde von draußen reinkommen. Ob das jetzt der Musik geholfen hat, weiß ich nicht.
Ich glaube, das Stück ist nie rausgekommen.
Am nächsten Morgen nochmal gehört. Aber so zusammen.
Ja, bei immerhin war es schon morgen. Ja, sehr
gut. Aber bei Zweiraumwohnung habt ihr das nie gemacht. Ist ja auch, ich glaube, es ist schwierig, so das wirklich, also für einen kreativen Prozess zu nutzen. Das ist was anderes, wenn man es quasi so außerhalb dessen nutzt und dann später als Inspiration oder so nimmt. Aber wenn man es beim Schreiben direkt, das ist, glaube ich, echt schwierig, weil da schon Tacken Disziplin zugehört. Oder?
Ja, also ich kann ja Disziplin auch und deswegen, also bei der Arbeit würde ich das nicht einsetzen in dem Falle. So, ne? Also einsetzen finde ich schwierig, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich mit Trevor Horn gearbeitet habe, der ein wahnsinniger Kiffer ist, das ist natürlich die Bude da, das waren eh so kleine Studios da in London, die waren ungefähr 8 Quadratmeter voll mit Sachen. Und der hat sich da immer so einen reingebrannt, dass wirklich alle einfach komplett mitbekifft waren. Und der hat auch behauptet, wenn er nicht kiffen würde beim Arbeiten, würde es einfach nicht so gut werden. Ja. Bei dem kann man ja nur wirklich nichts sagen. Ja,
das stimmt. Okay, vielen Dank an Malakow für die Frage. Wir kommen jetzt auch schon zur letzten Rubrik, die nennt sich Skipper. Ich sage euch einfach ein paar Songtitel und ihr sagt, was ihr damit anfangen könnt und wie euch das gefällt oder was auch immer. Und wenn euch nichts einfällt, dann skippt ihr einfach, dann kommt der nächste Song. Der erste ist, mein Freund hat mit mir Schluss gemacht, von den Lassie Singers.
Kenne ich nicht.
Kennst du nicht? Ah, ich war so ein irrsinniger Lassie Singers Fan früher, deswegen habe ich gedacht, wir können da jetzt gemeinsam, aber macht ja nichts.
Also ich kenne Almut natürlich, die war damals dabei, naja. Na.
Als nächstes habe ich Sailing von Rod Stewart.
Oh, bei Rod Stewart fällt mir immer nur ein, dass der mal besoffen in L.A. bei Mr. Chow gesessen hat und allen auf die Nerven gegangen ist.
Weil er die ganze Zeit Sailing gesungen hat.
Nee, aber der ist ja auch so ein Rüpel irgendwie, ne? So ein Witzrüpel. Also das war nervig.
Aber der Song, der hat euch nie sonderlich berührt.
Der ist irgendwie durch diese bekloppte Werbung ist der bei mir völlig unten durch.
Naja, verstehe.
Ich versuche mich auch gerade zu erinnern, ob ich den mich immer noch erinnere.
Ob du den kennst.
Nee, auf welchen Partys der damals lief, ob man da...
Immer schlechte Partys, heterosexuelle schlechte Partys.
In Schwabing, aber ich glaube, nicht mal in Schwabing wurde Rod Stewart hochgehalten. Ich glaube, das
Das Lustige ist ja, Sailing ist eigentlich eine Coverversion. Ich habe mal irgendwann das Original gehört, das ist auch von so einer englischen Band und das ist total krass, weil das so super doomig ist eigentlich, so ein ganz tiefer Bass, der die ganze Zeit so durchbrummt und so. Lohnt sich mal. Ich habe leider vergessen, wie die Originalband hieß, aber lohnt sich da mal das Original zu
hören. War das nicht die alte Band von Rod Stewart?
Nee, das war ja Small Faces, aber das Sailing war von so einer ganz anderen Band. Das war eher so fast so eine Psychedelic-Band, so ganz cool, die Originalversion. Wir haben gerade eben auch schon kurz erwähnt, lass uns nicht von Sex reden, Blumfeld.
Ja, Blumfeld ist bei mir irgendwie so ambivalent. Ich finde, der singt toll und der geht auch immer schön zu weit, das finde ich auch gut. Aber so richtig nah ist mir das nicht.
Aber verstehe ich, aber vielleicht will das auch gar nicht so.
Nee, genau.
Jochen hat ja immer so was Kühles.
Ja.
Ich finde die Worte, die der wählt, finde ich unglaublich. Also weil du ja auch jemand bist, der sehr präzise Texte schreibt, so. Und das finde ich, also ihr schreibt ganz andere Texte, aber das ist bei ihm auch so. Bei ihm merkt man, da ist wirklich jedes Wort gefeilt und kein Buchstabe zu viel und so. Das fand ich so eine Parallele.
Gut, ja.
A Day in the Life, Beatles.
Zeitlos gut, ne?
Zeitlos schön, zeitlos gut, bahnbrechend.
War auch toll, das Paul McCartney-Konzert im letzten Jahr in der Waldbühne.
Da waren wir auch.
Wo einfach alle geweint haben, oder?
Das war doch so toll. Das war einfach toll.
Und dann, also nochmal von Beatles unabhängig, finde ich da nochmal, das ist so ein toller Beweis, wie Musik funktionieren kann. Wie kann das sein, dass man normalerweise nicht weint, dann kommt ein Lied im Radio oder Paul McCartney spielt und nach 3 Sekunden fließen einem einfach die Tränen, schießen aus den Augen. Warum macht das?
Ich kann dir sagen, was es ist. Pures Selbstmitleid.
Ja, ich fand das ganz aufregend, nochmal so einen Beatle, einen lebenden Beatle live zu sehen, zu dem Typen zu sehen, der diese Songs alle mitverantwortet hat. Das war schon unglaublich.
Aber das ist natürlich auch von der Produktion so sensationell, ne? Mit dem Orchester und der, George Martin. Der natürlich auch so ein genialer Produzent.
Der diesen Klingelsound, der da drin vorkommt, der gemacht hat, damit das Orchester weiß, dass sie in einem anderen Studio saß, dass die wussten, dass sie jetzt losspielen. Ja. Und so, das waren auch, die Geschichte natürlich auch. Also das ist wirklich auch visionär gewesen, ne? Wie da gearbeitet worden ist, wie da Soundeffekte erfunden worden sind.
Aber ich finde auch, das ist so echt auch so meine Lieblingszeit, meine Lieblingsphase der Beatles. Also vor allem Abbey Road, ich liebe die Abbey Road über alles, weil She's So Heavy hat mich damals zu den Beatles gebracht, weil ich die vorher nur so als Oldie-Band wahrgenommen habe. So als junger Mensch hat mein Bruder mir Sgt. Pepper's und Abbey Road auf Kassette aufgenommen und hat gesagt, hör die mal. Und dann habe ich Abbey Road gehört und da ist auch erst With a Little Help from My Friends und so, was man so kennt.
Ja,
so. Und dann war plötzlich She's So Heavy und dann habe ich gesagt, ist ja eine Metal-Band. Also so, die können ja einfach alles machen, was sie wollen. So
und
dann,
ja, White Album und aber auch Revolver war ja auch so eine tolle.
Genau, na, tolle
das
Band.
Das ist alles toll, ja.
Ja, Wahnsinn. Ich habe geweint, als Paul McCartney dieses Lied für John gesungen hat.
Wahnsinn.
Ach, alleine mit der Gitarre, das war echt, das war ein schlimmer Moment.
Und Ringo Starr, angeblich mögen die sich ja nicht mehr. Ja. Weil Ringo Starr kam gar nicht vor.
Aber Ringo Starr ist auch so ein richtiger Stinkstiefel.
Eben, ne? Haben wir auch meine Freundin Sylvie Simmons, die Journalistin ist, die hat auch immer gesagt, mein Gott, ist der übel drauf, wenn man den fragt. Der ist auch so ein Besserwisser.
He's so grumpy, meinte sie.
Aber der hat zuletzt auf seiner Facebook-Seite ein Video hochgeladen, wo er gesagt hat, schickt mir keine Autogrammanfragen mehr, ich kann nicht mehr.
Er ist wahrscheinlich so auf so einem 16-jährigen Level hängen geblieben. Der hat sich aber nie wieder weiterentwickelt.
Weil man ja immer gedacht hat, dass er der gut gelaunte ist. Ja. Ja, er war auch immer so für mich so ein Vorbild. Nach mir, an dem geht der ganze Wahnsinn irgendwie vorbei. Der ist macht
ein bisschen auch der Trottel. Ne?
Ja. So der Trottel, der auch weiterhin einfach völlig unbeirrt seine Alben aufnimmt, mal als Raumfahrer oder als sonst was verkleidet. Erfolgreich, unerfolgreich, völlig egal. Und er würde da wie so ein Smiley, wie so ein Glücksprinz da durchlaufen.
Gegenteil, das genaue Gegenteil. Ne?
so ein Gartenzwerg-Spießer. Pet Sematary von den Ramones, da habe ich natürlich auch groß an deine Punk-Vergangenheit gedacht.
Ja, Ramones sind schon auch, also vor allem im Nachhinein, also wir uns waren die eigentlich ein bisschen zu comicartig, ja, wir standen eigentlich auf eigentlich noch einen härteren Sound irgendwie, so wie Crass oder sollte politisch sein und die kamen uns schon so ein bisschen Bubblegum-mäßig vor, aber die Pop-Qualität, die da drin ist, die ich damals nicht geschätzt habe, die habe ich dann schon auch später gemerkt, aber
Gab es eigentlich
gute,
jemals so...
Gute Band, guter Groove auch. Irgendwann fand ich auch The Saints, Perfect Day, ein Punk-Rock-Song, wo ich mir auch denke, der Song ist einfach komplett unübertreffbar. Das kann man nicht besser machen. Man kann nicht mehr Punk-Energie und Pop in einen Song reinkriegen.
Ist es dies, wo wir mal die Basslinie umändern wollten?
Ist es die? Nee, das muss was anderes gewesen sein. Nee, die Basslinie, es ist ein richtig, wie so ein Basscock-Song ist das. Ne? Also ein ganz harmonischer Song aus Australien.
Muss man sich eigentlich entscheiden zwischen Ramones und Pistols? So wie Beatles und Stones?
Ach, das ist ja auch alles Quark. Aber ich fand auch Stones und Beatles gut. Und Pistols fand ich natürlich immer noch bei mir ein bisschen näher als Ramones. Ramones ist so ein richtiger Jungsclub, da kommt man irgendwie fast als Mädchen irgendwie nicht rein.
Außer natürlich mit Sonnenbrille und Lederjacke.
Ja, klar.
Ja, ich bin mit denen auch nie so richtig warm geworden. Mhm. Wie war das? Ich mochte aber auch die Stimmen nie. Da lag es, glaube ich, auch dieses das fand ich immer so unpunkig. Deswegen mochte ich das nie so. Aber...
Wir dachten, dass diese politische Ambition irgendwie wichtig ist. Also Crass damals mit ihren ihren eigenen Aufnahmen in ihrem Bauernhof oder wo die lebten, irgendwie gemacht, dann ihre Plattencover selber aus Papier zusammengelegt, trotzdem eigentlich in ganz Europa bekannt, in jedem Plattenladen drin. Also dieses Selfmade-mäßige war zum Beispiel so für Freunde.
So die Scherben.
Sowas war einfach dieses gegen die Industrie, so diese Haltung war am Anfang, fand ich auch sehr wichtig. Und da war natürlich die Pistole mit God Save the Queen oder Anarchy in the UK, das war natürlich auch schon knallhart. Ja. Also auch wenn man das heute hört, finde ich, ist das auch immer noch beeindruckend. Ja. Also Anarchy in the UK, würde ich sagen, ich habe das als Maxi-Single, das ist auch ungefähr so laut gepresst, dass du eigentlich... Also wie so mit Angstschweiß im Nacken an die Anlage und die Lautstärke und weil das so laut ist. Ja. Das ist schon beeindruckend, auch heute noch, finde ich.
Mensch Meier von Tonsteine Scherben, das hat man sie gerade fast.
Das ist
ein super Song.
Ja, also Tonsteine Scherben, ich habe die wirklich noch live gesehen, auch in Berlin. Und da kann ich auch noch eine lustige Korbgeschichte noch erzählen. Und zwar, Rio Reiser spielte damals im Urdschungel, das war am Neulendorfplatz, so eine Kneipe eigentlich. Und der kam da manchmal einfach abends rein und stellte sein Keyboard auf und spielte einfach so ein bisschen.
Okay.
So. Und sang einfach genial und sang eben Scherbensongs und alles Mögliche. Und dann, ich war eben so gerade nach Berlin gekommen und wohnte da in der Nähe und war da jeden Abend. Und dann bin ich irgendwann mal zu Rio hingegangen und habe gesagt, hey Rio, ich finde dich so toll. Ich glaube, ich habe mich in dich verknallt. Und dann meinte er zu mir, so ein Pech.
Ja, schlecht gelaufen.
Aber ja, ist schlecht gelaufen. Ey. Aber passt natürlich in mein Bild auf, mit schwulen Männern zu leben. Also.
Na klar.
Ich wusste aber nicht, dass er schwul war.
Ja, das war, glaube ich, früher auch noch nicht so bekannt. Ne? Das ist dann erst später so ein bisschen.
Spielte einfach keine Rolle. Ne?
Ja. Ich habe noch einen Song aufgeschrieben, um so ein bisschen auch die Rave-Zeit noch abzudecken, wobei es sehr poppig war, aber ich liebe das bis heute. Unbelievable von IMF.
Ja, wir leben ja hier in dem genialen Sendeumfeld von Radio 1, die spielen das auch immer noch wieder. Ne? Ist einfach
ein knaller
Rave-Song. Ja, ne? Total toll.
Auch dieses Riff, wenn man sich, glaube ich, einmal so ein Riff hat einfallen lassen.
Wie geht das Riff nochmal?
You're unbelievable.
Stimmt, ja.
Obwohl, man kann danach auch nicht aufhören, aber da würde man sagen, eigentlich nach sowas müsste man sagen, jetzt ist eigentlich Schicht, mehr geht nicht.
Das stimmt. Higher State of Consciousness von Josh Wings. Das ist der beste Techno-Song aller Zeiten.
Die beste 303 Acid Line jedenfalls, eigentlich ab dem Moment gab es nur noch Kopien, würde ich behaupten. Auch zum Beispiel 1993 hinten. Schwingt da wieder rein.
Das ist eine Hommage.
Ja. Ja.
Und,
aber legt er eigentlich immer noch auf, auch dieser Josh?
Ja, ne?
Er hat doch so lange Locken auch, ne? Nicht mehr wahrscheinlich.
Nicht mehr, nee, der hat kurze Haare jetzt.
Nicht nee, so,
der
macht mit Guru Josh.
Nicht stimmt. Aber den haben wir in Deutschland zum Beispiel lange nicht gesehen. Ne?
Nee, aber der ist unterwegs. Wir haben den irgendwo aber mal gesehen, jetzt sofort irgendwo war der vor 3-4 Jahren.
Ja?
Tauchte der irgendwo auf.
Also der hat, ich finde, der hat so die zwei Techno-Songs gemacht, die immer funktioniert haben, die einen wirklich aber auch irre gemacht haben. Also auch wenn man so ein bisschen besoffen war oder drüffer und das plötzlich lief. Also das war einmal Higher State of Consciousness und dann hat er auch dieses Don't Laugh gemacht mit diesem Lachen, mit diesem gefilterten Lachen, dass so die ganze Zeit durchgeht, wo man so denkt, ich werde jetzt irre.
Was ja auch so 20 Fingers, es gab ja damals auch viele Bands, die eigentlich so Pop- und Techno-Crossovers gemacht haben und da gab es eigentlich auch viele cheesy Bands, also ja, die ich aber trotzdem geliebt habe. Ich meine, Technotronic, die Nummern sind einfach stimmig, total, von A bis Z. Ne? Das ist einfach.
Aber ein Meister war doch auch Speedy J. Der hatte ja auch so ein.
So der hatte dieses tolles, Pullover.
Ja, das war auch.
Beep, beep,
oh ja, das war auch
so. Das ist dann super, aber, wenn das spät lief, sowas.
Und Felix, dieses.
Ah ja, stimmt.
Das war, und werde ich nicht vergessen, war aber nämlich in London gab es auch einen super tollen Club, The Trade hieß der. Und das werde ich nie vergessen, wie ich das da zum ersten Mal gehört habe. Da konnte man zum Beispiel, damals habe ich auch noch geraucht, da war der Club war so nass, die Luft, du konntest keine Zigarette drehen. Das Papier war sofort... Das ging nicht.
Stimmt, die DJs ließen sich so angezündete Zigaretten von draußen bringen.
Ja.
Du konntest auch nichts anzünden. Das
war sehr schön. Damit sind wir auch durch die Musikgeschichte, die es gibt. Das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank. Ich fand das sehr aufregend und sehr spannend, diese Geschichten von euch zu hören.
Ja, toll, dass wir so über uns labern dürfen. Ja.
Vielleicht noch eine letzte. Ich heb mir die Fun Facts immer gerne bis zum Schluss auf, um damit abzuschließen. Der Fun Fact bei euch, eigentlich sogar relativ bekannt, aber ich wollte es einfach nochmal erwähnt haben. Ihr habt mal in GZSZ gespielt. Wie war das denn? War das weird oder...
Also es gibt zwei weirde Momente in meinem Leben, was das angeht. Der eine war der, ich sehe auch heute noch mich in Zeitlupe diese bekloppte Treppe da runtergehen. Aber wir dachten, es ist Musik und Musik muss ins Fernsehen. Wir machen das einfach mal. Und der andere werde ich nie vergessen, ist dieser Komiker, wo wir, ja, es gab so eine furchtbare Show, wo wir dann irgendwann da drin standen und Rette mich später spielten und so ein Quiz noch. Und ich war sowas von humorlos auch da drin. Also grauenhaft, das kann man wirklich empfehlen, wenn man eine bekloppte Sendung sehen will, wo ich so völlig humorlose Quizfragen beantworte. Ich glaube, Mario Barth.
Mhm. Ah, der große Mario Barth.
Und er machte dann so ein schwieriges Quiz und hatte so Bilder gemacht, wo du dir vorstellen, so, hatte den Ton weggedreht, vorstellen solltest, was die Leute jetzt gesagt haben können.
Ich habe alles geraten.
Inge hat das aber alles von den Lippen
unwitzig.
Und alle Antworten richtig. Diese Veranstaltung war total unlustig für ihn.
Sehr schön. Aber, also auch auf den Comedy-Bühnen.
Ja, aber solche Momente sind dann schon, da muss man sich richtig von erholen dann später.
Na dann, vielen Dank für dieses Gespräch und ganz viel Erfolg mit der neuen Platte und bis ganz bald.
Ja, gerne. Danke, danke euch.
Dankeschön.
Songpoeten ist ein Podcast von Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Demar, moderiert von Nils Bogelberg und produziert von Maria Lorenz Pulatis.de. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony Music Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.